Ihr hört weiterhin Radio Frei, und wenn ihr Radio Frei hört, der Name Radio sagt es ja schon, habt ihr euch dafür entschieden, auch Musik nicht nur zu hören, sondern vielleicht auch über Musik zu reden. Und genau das wollen wir tun, und zwar über eine Band, die sehr viele Fans hat, aber es gibt natürlich auch ein paar Kritiker. Ich habe jetzt keine Kritiker da, aber um das gleich zu sagen, es lohnt sich trotzdem weiter zuzuhören, denn es geht um Depeche Mode. In den letzten Tagen haben sie ja eine Pressekonferenz gegeben, die britische Band. Sie wird nochmal auf Tour gehen im nächsten Jahr und sie wird ein neues Album herausbringen, Memento Mori, also der Sterblichkeit bewusst auf Latein. Man merkt, die Herren sind auch schon ein bisschen älter geworden. Ich habe aber ein paar jüngere Fans jetzt hier. Einmal den sehr geschätzten Radiokollegen Ribi und auch einen sehr guten Freund von Ihnen und guten Bekannten, nämlich den Michael. Ich sage erstmal euch beiden Hallo.
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 Erstmal, um in der Gegenwart anzufangen, bevor wir in die Vergangenheit gehen, habt ihr denn diese Pressekonferenz verfolgt? Interessiert euch heute in der Gegenwart noch Depeche Mode oder ist das so ein bisschen abhanden gekommen? Michael, vielleicht du zuerst.
Also das ist für mich auf jeden Fall noch ein Thema. Ich habe es vorhin, ich komme auch gerade erst vom Dienst, also ich habe es nur mal schnell so in den sozialen Medien irgendwie nachgelesen, Albumtitel, und für mich ganz toll, also Konzert in Leipzig hier um die Ecke. Und ja, also das ist immer noch ein Thema, weil man die Chance hat, eine Band, die es so lange schon gibt, nochmal, hoffentlich, wenn man an Karten kommt, live zu sehen.
Also überlegst quasi nochmal hinzugehen sogar?
Ja, überlegen nicht. Also das steht fest, wie gesagt, wenn man es schafft, Karten zu kriegen.
Die Karten sind jetzt ja schon im Vorverkauf, also da muss man wirklich auch schnell sein, das weiß man. Ribi, ich weiß bei dir, du bist da eher etwas kritischer, ne? Also du warst, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dein letztes Depeche Mode Konzert?
Also kritischer würde ich jetzt nicht sagen, ich habe einfach gar keinen Bezug mehr dazu. Also ich bin zu Exciter-Zeiten bin ich ausgestiegen, weil Exciter fand ich schon schrecklich. Ultra war für mich schon nur so eine, weiß ich nicht, wussten sie nicht so richtig, wo es hingeht, nachdem Alan Wilder die Band verlassen hat. Aber damit konnte ich noch leben. Also ich war das letzte Mal zu einem Depeche Mode Konzert 2001 zur Exciter-Tour, aber nur wegen Fat Gadget, weil der hat im Vorprogramm gespielt und das sollte sich herausstellen auch, dass das seine letzten Konzerte waren, weil er dann kurz danach gestorben ist. Und da war für mich eigentlich dann auch so der Abschluss da mit Depeche Mode, und das heutzutage, es interessiert mich eigentlich nicht groß. Klar nehme ich das wahr und ich höre mir auch jedes Album, was rauskommt, nochmal an. Ich finde nur nichts mehr dran. Also das, für mich ist das wirklich abgeschlossen und ich werde auch nicht mehr zu einem Konzert gehen.
Nicht mal irgendwie so eine Single. Ich finde ja immer die Singles nach wie vor relativ stark. Also jetzt vom letzten Album Spirit war ja Where's the Revolution. Das war ja nochmal so ein starker Protestsong eigentlich.
Protestsong, fandest du? Ich weiß nicht. Für mich klingt das immer so, als hätte ich das alles irgendwie schon mal gehört bei denen. Und das klingt immer wie so ein Aufguss von irgendwas. Und als ob sie auch mehr Wert auf Produktionstechnik und Sounddesign legen und weniger auf, wir schreiben mal einen guten Song.
Ich werde es aber ein bisschen einordnen für die Hörer und Hörerinnen. Ich meine, wer Depeche Mode kennt, die werden es denken, langweilig. Wir kennen das ja alles schon, die Fakten. Aber für die, die jetzt nicht so Bescheid wissen, da ist ja natürlich eine englische Band, eine britische Band, die sich 1980 gegründet hat, die ursprünglich vierköpfig war. Speak and Spell hieß das allererste Album 1981. Damals noch einen gewissen Vince Clark, der dann später unter anderem bei Erasure gewesen ist in Yazoo und nach dem ersten Album ausgestiegen ist. Und dann ist eben ab dem dritten Album offiziell ein anderes Bandmitglied hinzugekommen, da waren sie quasi wieder zu viert, nämlich Alan Wilder. Für viele ist die Alan Wilder-Zeit die entscheidende Zeit bis 1995, dann ist er ausgestiegen, da waren sie sehr lange Zeit zu dritt und jetzt sind sie zu zweit, weil im Mai diesen Jahres ihr Keyboarder Andrew Fletcher, also wirklich das Gründungsmitglied, mit verstorben ist. Sie machen also quasi jetzt zu zweit weiter. Es gibt aktuell 14 Alben und das 15. wird im nächsten Jahr im Frühjahr herauskommen. Das nur noch mal zur Einordnung, und wir werden, deswegen sind wir im Radio, auch immer mal ein paar Hörbeispiele hören. Michael, an dich die Frage, bevor wir jetzt ans Eingemachte gehen, an das zweite Album, Broken Frame. Gibt es denn bei all diesen Alben so ein Album, wo du sagen würdest, also hier passt alles? Oder gibt es auch meinetwegen zwei oder drei, wo du sagst, das ist so der Kernbestand von Depeche Mode?
Da bin ich, glaube ich, auch sehr bei Ribi. Das ist für mich eindeutig auch die Alan Wilder Zeit auf jeden Fall. Also sprich, eigentlich größtenteils die 80er Jahre. Also ich kann nur von mir ausgehen. Für mich ist das von 1986 Black Celebration, eine Art wirklich Konzeptalben. Die Lieder gehen ineinander über. Und ich hatte die Depeche Mode schon vorher auf dem Schirm, habe die immer verfolgt. Aber das war von den ersten Takten an für mich so ein Erweckungserlebnis.
Ja, Black Celebration, das ist für viele dann so, das war wie so als das eigentliche Kapitel Depeche Mode aufgeschlagen wurde, auch das erste Mal, was so zum Beispiel Musikvideos angeht, die damals, liebe jüngeren Hörer und Hörerinnen, Musikvideos, die gab es damals, die gibt es auch heute noch, die haben eine wichtige Rolle im Musikfernsehen gespielt, und da gab es die erste Zusammenarbeit mit Anton Corbijn, bei zum Beispiel A Question of Time war das, und deswegen ist Black Celebration auf jeden Fall eins der mitwichtigen Alben. Ribi, du wirst ja wahrscheinlich, ich glaube, ich habe dich nicken sehen, kann das sein?
Ich finde, Black Celebration ist ein großartiges Album, ja. Es ist aber nicht unbedingt mein Lieblingsalbum, obwohl es ist ein rundes Ding. Aber ich mag es immer eher, wenn es auch mal so ein paar Brüche im Album gibt. Deswegen, mein Lieblingsalbum vom musikalischen her ist Music for the Masses. Das ist für mich, weil da hat man viele unterschiedliche Songs, die aber alle auch für sich funktionieren. Bei Black Celebration hast du wirklich so ein Konzept, das läuft halt durch, ist wirklich ein gutes Album, aber für mich ist es Music for the Masses. Das rundeste Album ist wahrscheinlich, und da werden wahrscheinlich ganz viele auch mit mir einer Meinung sein, ist Violator. Aber für mich hat A Broken Frame immer noch so ein, na, das steht so ein bisschen für mich außerhalb des Ganzen. Es war das erste Album, was ich von Depeche Mode hatte, das erste, was ich mir selbst gekauft habe, und ich finde es eben immer noch in seiner, weil es eben so zerrissen ist und weil man noch nicht weiß, wo geht's hin, es hat noch so Einflüsse von Speak and Spell, es hat aber auch schon Einflüsse von dem, was danach kam, und das macht so die Mischung aus, und das ist für mich so eine spannende Mischung, deswegen finde ich eben auch A Broken Frame für mich immer noch ein großartiges Album.
Um es mal einzuordnen, du bist 1969 geboren, du warst 13, als das Album erschienen ist, hast du das relativ zeitnah mitbekommen, und wenn ja, wie, übers Radio damals? Also über das Westradio oder wie
ja,
war das?
Naja, klar, man hat halt so die Hitparaden gehört. Westradio, NDR 2, HR3, da gab es halt so Hitparaden. Dann gab es eine Sendung, die ist die Maxi-Stunde. Und dann gab es auf HR, auf irgendeinem Hessischen noch Sounds vom Synthesizer. Und also es gab schon so elektronische Sendungen. Und natürlich lief da auch die Depeche Mode. Ich kannte auch schon I Just Can't Get Enough und New Life, also diese vorhergehenden Singles. Und die fand ich auch schon ganz gut. Und A Broken Frame, also mit CU hat es bei mir dann wirklich richtig Klick gemacht, und ich habe tatsächlich das Album 1983 in einem kleinen Buchladen in Ungarn in so einer Müllkiste gefunden, und dann habe ich es mir dort gekauft.
Oh, das ist natürlich dann was, der, das muss ja eins deiner schönsten Erlebnisse in deinem Leben gewesen sein.
Ja, war es auch, war's.
Zumal du dann auch noch nebenbei Duran Duran
die nächste Platte gefunden hast. Genau, da stand auch noch die Duran Duran Rio von 1982, die stand da gleich daneben, und dann habe ich beide mitgenommen, ja.
Michael, du warst 10 Jahre alt, 1982.
Genau.
Hast du auch so ähnlich über Westradio oder Fernsehen? Gab ja verschiedene so ein paar Musikformate gab es ja im Fernsehen schon. Also wie bist du drauf gekommen, dass es überhaupt so was wie Depeche Mode gibt? Und hast du es zeitnah erfahren, dass Broken Frame irgendwie da ist?
Broken Frame, muss ich zugeben, habe ich in dem Alter von 10 noch nicht bewusst auf dem Schirm gehabt, bin aber ein paar Jahre später relativ schnell mit dem Album in Berührung gekommen. Also wir waren auch im Sommer früher mit den Eltern in Urlaub in Ungarn, da konntest du eben auch so diese Tapes kaufen, teilweise auch Platten in Lizenzpressungen, das gab's, so bin ich mit in Berührung gekommen. Und natürlich gab's das Fernsehen, Musikfernsehen kam ja so ein bisschen auf über die öffentlich-rechtlichen westdeutschen Fernsehsender. Und es gab DT64 und HR3, wo man auch an Depeche Mode irgendwann nicht mehr vorbeikam.
Das muss man vielleicht wirklich den Leuten mal so ein bisschen erklären, dass wir leben ja heute in einer Zeit, wo alles offen ist, ne? Also heute gibt's ja die Generation Spotify, und damals musste man ja erstmal erfahren von der Musik. Und dann war die Frage, wie komme ich jetzt ran? Du hast es selbstverständlich gesagt, Tape. Das muss man jetzt. Ich komme mir mal vor, wie der Großvater, der vom Krieg erzählt, ja. Aber Tape hieß natürlich Musikkassette.
Genau.
Die hast du dann von irgendeinem Freund dir das Original überspielen lassen, oder wie lief das?
Ja, man kannte ja dann viele Leute, ja, und irgendeiner hatte irgendeinen, der irgendwo das Original hatte, und man hatte das in mehr oder weniger guter Qualität dann gekriegt, je nachdem, die wievielte Kopie das halt war. Aber es war ja ein aktives Tauschen. Was hast du, hat er, was hat sie? Das war so, ja.
Ja, also es war aber auch nicht unbedingt so, dass man freiwillig gerne getauscht hat. Also ich habe das so selber erlebt, sondern gibst du mir was, gebe ich dir was. Also das war auch so ein bisschen Konkurrenz. Also wer hat jetzt schon mehr Maxi-Singles im Original zu Hause im Schrank als der andere? Also so kenne ich das noch.
Ja.
Und dann hat man eben getauscht. Und tatsächlich habe ich meine Depeche Mode-Sachen eigentlich anfangs auf Tape gekauft, weil ich mehr Kassette gehört habe als Platte. Also das mit der Broken Frame hat sich eben so ergeben, weil es die dann nur als Platte gab. Aber die Construction Time Again zum Beispiel, das Album danach, das habe ich auf Tape gekauft. So, weil ich, weil das war für mich einfacher. Ich hatte ein Kassettendeck, ich hatte einen Kassettenrekorder und
ja. Das interessant, dass man eben Musikkassetten nicht nur bespielen konnte, sondern es Original-Kaufkassetten auch gab. Mhm. Das war damals eigentlich so ganz selbstverständlich, ne, dass man auch original so eine Kassette hatte. Wir müssen mal vielleicht dazu sagen, ne, also klar, jeder Depeche Mode-Fan kennt das zweite Album, A Broken Frame. Trotzdem, um das auch mal ehrlich zuzugeben, A Broken Frame war jetzt hierzulande nicht der künstlerische Durchbruch, ne? Also A Broken Frame, das war ein Achtungserfolg, ein wichtiger Erfolg auch für Depeche Mode in Großbritannien, in ihrem Heimatland. Aber in Deutschland, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, war das Album Platz 56, ja? Also in Charts. Das hat im Grunde keine Rolle gespielt. Ich glaube, wenn man es jetzt einordnen müsste, der große Erfolg in Deutschland war dann ein oder zwei Alben später sogar, das vierte Album Some Great Rewards mit einem Song wie People Are People, was während der damaligen Olympischen Spiele ja auch so ein Song war in Los Angeles, sozusagen das heimliche Titellied. Und ab 1984 war Depeche Mode sozusagen hierzulande in beiden Teilen Deutschlands angekommen. Das ist übrigens auch so ein Phänomen, das sowohl in Westdeutschland als auch in der DDR das eben so ein Phänomen gewesen ist. Also das muss man auch, deswegen ist The Broken Frame auch immer noch so ein Schatz geblieben, muss man sagen. Ne?
Ja.
Also bevor wir jetzt weiterreden, dass wir überhaupt hier über Broken Frame so viel reden, das sei auch mal gesagt, liegt daran, dass jetzt der 40. Jahrestag angestanden hat. Das Album ist am 27. September 1982 erschienen. Da wissen wir natürlich nicht, was wir an dem Tag gemacht haben. Also es war nicht so, dass sich an dem Tag unser Leben sofort verändert hat. Das haben wir immer später mitbekommen. Aber ich habe euch ja gebeten, um mal so ein bisschen auch so einen musikalischen Eindruck zu bekommen. Michael, du, weil du so selten hier bei Radio Frei bist, hast du sozusagen die erste Wahl. Also von den 10 Titeln, es gibt ja auch B-Seiten der Singles, kannst du dir einfach einen Song aussuchen, also den wir jetzt bringen.
Dann suche ich mir aus das letzte Lied auf dem Album, The Sun and the Rainfall.
Für die, die später zugeschaltet haben, ihr hört Radio Frei und es war ein Song von Depeche Mode, The Sun and the Rainfall. Und das ist der letzte Track auf dem Album A Broken Frame, das zweite Depeche Mode Album, welches vor 40 Jahren erschienen ist. Das ist der Grund, warum wir uns hier zusammengefunden haben. Wir, meine Wenigkeit Reinhard und zwei wirkliche Depeche Mode Fans, wobei man das immer ein bisschen einschränken sagen muss. Der eine war vielleicht eher Depeche Mode Fan, der andere ist noch ein bisschen Depeche Mode Fan, nämlich Ribi und Michael. Und wir haben schon festgestellt, das ist natürlich immer so ein bisschen so eine Zeitreise auch, die wir hier machen, auch eine Reise der Medien. Ne? Ribi hat gesagt, A Broken Frame hat er damals als Platte gehabt. Michael hat das Ganze auf Musikkassette gehabt. Und wir wollen so ein bisschen vielleicht drüber sprechen über A Broken Frame selbst, weil interessanterweise ist es ja, ich weiß ja auch nicht, ob ihr es auch so seht, Michael, so ein Übergangsalbum. Ne? Das ist ja so...
Absolut, ja.
Ja, also wenn man Speak and Spell kennt, das ist eher so ein Bubblegum-Teenie-Album fast noch. Und hier wird es schon ernster. Das hat man auch dem Song gerade gehört.
Ja, definitiv. Also das ist ja für jede Band schwer, das zweite Album, und für die Depeche Mode ganz besonders schwer, weil ihr Hauptsongschreiber Vince Clarke für die anderen drei wahrscheinlich völlig überraschend die Band verlassen hat und Martin Gore plötzlich alle Songs schreiben musste. Und das war wahrscheinlich das Privileg der Jugend, dass die sich, glaube ich, nicht so viel eine Platte darüber gemacht haben, sondern einfach losgelegt haben. Und deshalb ist es so eine Art Übergangsalbum. Es ist schon noch dieser Bubblegum-Pop drauf, aber es sind halt auch Songs drauf, die die Richtung vorgeben, in die es später dann gegangen ist. Da kommt diese Düsternis, diese Melancholie langsam rein.
Gerade bei dem Song eben fand ich, der war schon sehr melancholisch. Du hast ja, das hat jetzt euch auch zu hören, während der Song lief, konnten wir ja auch ein bisschen reden. Und hast du schon gesagt, schon so ein typischer Depeche Mode-Song fast gewesen.
Ja.
Also wie man es dann so gewohnt ist. Und um das mal zu sagen, ne, vom Alter her, die waren jung genug, hast du gerade gesagt, wir sind jetzt ja in unseren Mid-End-40ern, frühen 50ern. Und das mal einzuordnen, der Sänger Dave Gahan war damals, als es aufgenommen wurde, war der 20 Jahre alt.
Ja.
Ich finde, man hört es aber der Stimme noch ein bisschen an. Ne? Die Stimme ist noch nicht so druckvoll, wie sie später war. Ne? Also
ja, aber das finde ich ja das Charmante. Also ich kann eben weniger mit dem Dave, mit dem Sänger Dave heute anfangen, als mit dem damals, weil man merkt, dass er Gesangsunterricht genommen hat und auch noch wahrscheinlich Gesangsunterricht in den USA, weil die neigen immer dazu, die Vokale so endlos zu ziehen und zu knödeln. Also so Weltmeisterschaften im Singen, sage ich immer. Und da gehen für mich viele Songs kaputt dadurch. Das ist dann so ein endloses Vokalgezieher und ich ich kann noch höher und ich kann noch mehr und ich kann, also das nervt dann einfach nur noch. Auch live, muss ich sagen. Und da kommt dann noch der Drummer dazu, dieser Christian Aigner, der die Songs dann gerne mal zertrommelt. Und das mag ich einfach nicht.
Ja. Michael lacht.
Ja, weil ich total bei Rivi bin. Das ist absolut diese Live-Version, diese zertrommelten Songs, ja, die einfach kaputt gehauen werden von dem Drummer. Ich glaube, das geht vielen Leuten einfach so. Ja, und ich mag auch dieses Unperfekte so in Daves Stimme da zu der Zeit. Das ist wirklich noch schön. Eben nicht eine ausgebildete Stimme, die da ist, aber es kommt schon dieser warme Bariton, der kommt schon so durch, ist einfach noch nicht perfekt. Und auch das ganze Album ist noch so ein bisschen roh, ja, also auch so von der Produktion her. Also das mag ich dran und man kann es wirklich, also ich zumindest, ich kann es immer noch heute hören, ja.
Es ist wirklich ein Geheimtipp, muss man sagen. Also für vielleicht kann ich euch mal die Frage weitergeben, aber ich weiß, wie ich zu Depeche Mode gekommen bin und was so ein Einstiegsalbum ist. Da würde ich das so als Geheimtipp empfehlen. Aber wenn ihr sagt, Depeche Mode, jemand kennt sich noch nicht so aus, was würdet ihr denn als Einstiegsalbum empfehlen? Also ich weiß, was ich bekommen habe. Also Live-Alben zählen auch, um das mal mit zu erwähnen.
Naja gut, die 101 ist natürlich ein gutes Einstiegsalbum.
Richtig, weil, die Antwort war korrekt.
Weil da ist ja die komplette Bandbreite drauf und das ist auch wirklich für mich ein perfektes Live-Konzert und auch ein perfektes Live-Video. Also muss man ja sagen, es ist ein perfekter Live-Film für mich. Also das ist wirklich mal so eine richtige gute Live-Geschichte mit Video und Musik. Das passt alles gut zusammen. Deswegen, ja, 101 ist natürlich, also die 101 ist natürlich, das ist ein gutes Einstiegsalbum. Ansonsten, ja, wenn es jetzt nicht, würde ich trotzdem auch Music for the Masses empfehlen, weil eben so unterschiedliche Songs drauf sind. Man hört noch so das Metallische von früher, aber eben auch schon so ein bisschen Violator durchklingen. Das wären vielleicht so meine Vorschläge.
Deine auch, Michael? Also
bei mir, ich würde auch, ich habe eben so in der Überlegung jetzt so zwischen Violator und Music for the Masses geschwankt. Ich finde auch Music for the Masses, da ist eben auch noch so dieser industrial-artige Sound, die ganzen Samples, die hört man noch so raus. Es ist ausgewogen zwischen Martin und Dave, auch also viele Songs. Ja, also würde ich auch auf Music for the Masses würde ich durchaus auch unterschreiben. Da ist alles mit drin.
Ja. Es klingt ja auch wie so ein wie so ein Übergangsalbum.
Ja.
Also wie,
ja.
Also da sehe ich immer so Ähnlichkeit zu Broken Frame, also weil da so unterschiedliche Sachen drauf sind und trotzdem funktioniert es irgendwie. Deswegen ist für mich Music for the Masses so wie so ein zweites A Broken Frame. Halt mit natürlich besser produziert und die Songs sind natürlich irgendwie in irgendeiner Art besser, aber es ist ähnlich.
Music for the Masses, genau, muss man sagen, also wir dürfen nicht so viel Name-Dropping machen, aber Dave Bescomb heißt ja der Produzent, der damals auch Tears for Fears produziert hat, da hat man gemerkt, dass die beiden Bands zu dem Zeitpunkt sich auch nicht zufällig, nicht ganz unähnlich klangen. Also um das aber so, um mich mal zu outen, ich habe ja euch nach dem Alter gefragt, ich bin 1976 geboren, also der Jüngste, und habe Depeche Mode wirklich nur so aus der Ferne durch 1990 Enjoyable Silence mitbekommen. Ich glaube, das war ein Song, an dem 1990 keiner dran vorbeigekommen ist. War so der Übersong, ist er auch bis heute geblieben. Und mein Schulfreund Sebastian Hedweiser, wie heute, hat mir eben genau die 101 als Musikkassette in die Hand gedrückt. Und ich war so begeistert. Ich habe die rauf und runter gehört und habe darüber dann angefangen, mir die einzelnen Alben zu bestellen. Damals war es dann noch nicht über irgendwelche Online-Versandhäuser, sondern eher eben über, gab es so Kataloge, konntest du so aussuchen, da weiß ich noch, habe ich mir A Broken Frame auch deswegen ausgesucht, weil mich das Cover so angesprochen hat. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, das ist eins der besten Depeche Mode Cover.
Ja. Ja.
Also man sieht da so eine Bäuerin drauf mit einer Sense, so ein Feld. Und ich glaube, es ist Abendstimmung eher. Also nicht Morgenstimmung, sondern die Sonne geht unter. Ja.
Also. Naja, es ist, glaube ich, eher so Regenstimmung. Also das war ja auch so, dass das ja, die haben ja ewig gebraucht, also irgendwie, also sie wollten ja abbrechen, das Ganze wohl schon, dieses Fotografieren, also wollten das Cover aufnehmen. Und irgendwie hat es nicht gepasst. Also immer war das Licht irgendwie nicht so richtig. Und in dem Augenblick, glaube ich, wo sie dann sagen wollten, wir hauen jetzt ab, dann zog wohl so das Gewitter durch und dann kam die Sonne irgendwie so raus. Genau. Und genau in dem Augenblick war so der perfekte Augenblick, dieses Motiv einzufangen. Und das ist ja im Cover und im Innencover sieht man es ja nochmal ein bisschen anders. Also das sind ja verschiedene Motive. Und da siehst du, dass das so ein bisschen so eine Regenstimmung ist.
Ja. Ich finde es ein ganz wunderbares Bild auf jeden Fall. Ne? Ja. Also ja, der absolut, Fotograf Ryan Griffin hat auch später mal gesagt, so ein bisschen seine Entschuldigung für das missglückte erste Ärztecover, was er auch gemacht hat. Ich glaube, so auf Speak and Spell, so ein Schwan in der Plastiktüte.
Ja, genau. Er hatte auch gar keine Erklärung dafür. Nee, also warum?
Sieht so ein bisschen eklig aus, hat so ein bisschen was von einem frisch geborenen, soll es vielleicht so sein. War das die Idee dahinter.
Das ist auch so ein bisschen wie das Song Great Reward Cover. Das kann auch keiner so richtig erklären mit diesem Hochzeitspaar.
Ja,
was,
stimmt. Aber das ist ja immer ganz interessant. Das ist ja so ähnlich wie bei Bandnamen, so manchmal auch bei Covers. Ja. Ich glaube, wenn das Album gut ist, kannst du quasi auch hier direkt einen Schnappschuss aus dem Studio A machen.
Ja.
Keiner weiß, warum das genommen wurde, aber alle wissen, dass das mit dem Fenster, das ist spitze. Ja. Aber man hat sich später auf jeden Fall dann schon viele Gedanken gemacht beim Cover, also mit der legendären Rose, das ist natürlich klar bei Violeta. Ja. Das ist ja schon ikonografisch dann gewesen. Wir machen hier gleich weiter, weil wir bekommen noch einen weiteren Gast dazu, der wahrscheinlich auch dann ein bisschen mit uns in Erinnerung schwelgen wird. Aber Ribi, von den 10 Songs, die auf A Broken Frame sind, hast du nun auch natürlich die Möglichkeit, dir auch eine B-Seite rauszusuchen, also ist alles erlaubt.
Ich darf, ja.
Du darfst.
Ja, also ich schwanke immer noch so ein bisschen. Klar, ich hätte mir natürlich The Sun's Rainfall auch gewünscht. Das ist auch
dann
so mein Lieblingssong von der Platte und leider nie eine Single geworden. Ich könnte auch die B-Seiten auch dieses Fun nehmen, weil das irgendwie noch so ein lustiger Song ist. Aber es erinnert auch immer noch ein bisschen an Speak and Spell. Ich wäre vielleicht eher bei Leave in Silence.
Dann hören wir jetzt Leave in Silence. Und das ist auch das erste Stück, der Album-Opener von A Broken Frame. Ihr hört weiterhin Radio Frei und es geht um die Depeche Mode. Anlass ist der 40. Jahrestag von dem zweiten Album A Broken Frame, aber natürlich geht es auch um die Depeche Mode insgesamt. Sie haben ja jetzt vor ein paar Tagen angekündigt, dass sie ihr 15. Studioalbum veröffentlichen werden. Und die Depeche Mode ist immer so ein bisschen auch eine kleine Zeitreise. Und ich habe bislang im Studio Michael und Ribi gehabt. Ribi, ein geschätzter Kollege. Michael, auch ein geschätzter Depeche Mode-Experte und Fan. Und ein weiterer Kollege und Depeche Mode-Fan, Anthony, ist jetzt dazugekommen. Ich glaube, Fan, ich weiß nicht, ob ich Fan sagen
darf. Fan ist übertrieben.
Ja, Fan ist übertrieben. Hallo, erstmal Anthony.
Ja, hallo.
Ja, vielleicht dein Bezug zu Depeche Mode. Du hörst auch Depeche Mode. Vielleicht kann man so sagen.
Natürlich höre ich die Depeche Mode. Ich habe auch damals ziemlich zeitnah die Speak and Spell gekauft. Mein erster Kontakt zu die Depeche Mode, weil ich früher immer von einem Freund, der bei Unformtechnik gearbeitet hat, so Westplatten gekauft habe. Im Großen und Ganzen. Also hier.
Woher hat der Freund die Westplatten wieder gehabt?
Das waren ungarische Gastarbeiter, ich weiß nicht, wie das damals hieß, in der DDR.
Also Vertragsarbeiter.
Ungarische Vertragsarbeiter, die da bei UT Unformtechnik gearbeitet haben. Und mein Freund hat auch bei Unformtechnik gearbeitet. Und da war einer, der hat sich immer sein Geld aufgebessert mit teuren Platten verkaufen, so, weil das ja, bei uns gab's ja nichts. Und da habe ich zum Beispiel auch die erste Speak and Spell gekriegt für 80 Mark habe ich bezahlt damals. Ich kannte die ja gar nicht.
Als Lehrling 300 Mark bekommen oder so.
Ne? Ja, es gab nicht viel. Um Geld ging es ja gar nicht.
Ja, aber die Relation.
Es ging ja um Mute Records. Ich war ja großer The Normal und Daniel Miller Fan und Mute fand ich schon mal gut und ich hatte ganz viele Platten schon damals, die bei Mute rauskamen. Aber die Depeche Mode habe ich einfach nur blind gekauft, einfach nur labeltechnisch. Und da hatte ich einfach mal die rote da mit dem Zellophan für 80 Mark, dann die Speak and Spell. Und alle haben mich gefragt, Andi, wie kannst du noch solche komische Musik kaufen? Du hörst doch eigentlich was ganz anderes. Ich finde das tanzbar. Hat keiner begriffen damals, wo die rauskam. Ich wollte die unbedingt haben. Hab ich dann weiter verschenkt irgendwann oder getauscht irgendwie so.
Ich wollte gerade fragen, was du heute, ob du die noch hast, aber du hast sie einfach getauscht.
Ich hab die damals immer getauscht gegen gute Sachen. Also, gegen Sachen, die es nicht so einfach gab.
Ja.
Ich habe immer gekauft und verkauft und dann getauscht, habe mir auch dann von meiner Westverwandtschaft irgendwelche Rolling Stones Platten schicken lassen, die ich dann getauscht habe bei irgendwelchen Leuten, die gute Platten haben, so bei irgendwelchen Blues-Typen, die dann irgendwelche Punk-Platten hatten und die damit nichts anfangen konnten. Da braucht es einfach eine Depeche Mode oder na, für die nicht, aber jedenfalls eine Stones-Platte oder irgendwas zum Tauschen gegen irgendwas Schönes.
Ja,
ich habe es auch wieder gekauft jetzt mittlerweile, die Speak and Spell, so irgendwann mal.
Ja, heute ist ja so, heute kriegt er die wahrscheinlich, ich sehe mal hier so in Erfurt einzelne Videothek, die verkaufen inzwischen auch CDs, da kriegst du wahrscheinlich die Speak and Spell für einen Euro inzwischen, ja, als CD wohlgemerkt.
Na, Vinyl bei
oder,
mir.
Ja, klar, Vinyl. Wir haben schon gesagt, also Vinyl, Musikkassette, sehr interessant, dass wir auch über die Historie der Medien ein bisschen reden. Wir reden auch so ein bisschen über unser Alter, das macht man ja sonst eigentlich nicht, aber es ist deswegen ganz interessant, ich habe schon gesagt, ich bin Jahrgang 76, Michael Jahrgang 72, Ribi Jahrgang 69 und du bist Jahrgang 62. Und um das einzuordnen, also als Speak and Spell rauskam, warst du ja gerade voll volljährig geworden und hast als 19-Jähriger das entdeckt. Wie hast du überhaupt gewusst, dass es eine Band namens Depeche Mode gab? Oder hast du die Platte einfach blind
gekauft? Ich habe die blind gekauft, nur nach Label. Also hier. Ohne dann irgendwas von Depeche Mode zu kennen oder zu wissen.
Aber woher wusstest du, woher kannst du so ein Label und sagen, Mute ist das Label, Mute wie stumm, ja, hat Daniel Miller gekündigt, woher das
also
Label
kannst du also von irgendwelchen Sachen, Band. Die ich früher im Radio aufgenommen habe, von Tapes, von einfach, wo ich dann Bands aufgenommen habe direkt und dann, wo dann immer natürlich Westradio oder Rias oder sonst wo Zündfunk, wo irgendwelche Sachen vorgestellt wurden und dann wusste ich eben, dass Muten das absolute Label ist, wo Neubauten waren und Fat Gadget und alle The Normal und sowas, aber dann war eben auch Depeche Mode dann und deswegen war dann Depeche Mode einfach für 80 Mark meine. So.
Das hat man ja auch dann, als die Wendezeit war, hat man ja auch erstmal nach Label gekauft. Also ich habe auch Mute Records gekauft und war dann manchmal ganz überrascht, was ich da eigentlich gekauft hatte, weil das hatte wenig mit dem zu tun, was ich erwartet habe. So. Aber dadurch hat man eben auch viel Kram einfach so kennengelernt und oft hat es auch gefallen. Und ja, deswegen kann
es
ich das
nicht so viel Müll auf Mute,
es gab nicht so viel Müll auf Mute in 80ern sowieso nicht. Da konntest du wirklich noch blind Sachen kaufen und ja, also es war ja so eine gewisse Richtung. Es war so damals zumindest noch, jetzt ist es nicht mehr so ein elektronisches Album, ein elektronisches Label mit experimentellen Sachen auch drauf. Und deswegen konntest du dir eigentlich sicher sein, dass du irgendwas Ungewöhnliches bekommst auf alle Fälle.
Ach, meine war eine Jugoton-Pressung.
Ja, das muss man auch noch so, sagen. Ja. Man hat ja nie immer die Original.
Also, du hast keine Mute gekriegt. Das war eine Jugoton, schon nur dann und hinten dann in Klammern Mute drauf, aber es war eine Jugoton-Pressung. Und der hat dir immer in Budapest im Plattenladen geholt. Genau. Da war ich auch ab und zu. Ja, ich auch. Da ich meine erste Beefy Virtuos meine erste Dead Kennedys gekauft im Plattenladen in Budapest.
Ja. Im Grunde, so. Wenn jetzt diese Sendung hier ein Text wäre, müsste man ganz viele Sternchen machen und mal erklären, was ist Jugoton, was ist Jugoslawien, existiert nicht mehr als Land. Warum gerade, ist ja interessant, ne? Das muss man immer sagen, Land wie Ungarn und Budapest war immer die Möglichkeit, eben überhaupt an westliche Platten ranzukommen.
Absolut,
Polen, glaube ich auch, ne? Also,
Polen,
ja. Weiß nicht, wie Michael, wie bist du da rangekommen? Also auch, es gab ja wohl auch so Pavillons auf der damaligen IGA, ja, das irgendwie
das da auch mal gekauft. Ich nicht mehr. Also ich weiß, also ich persönlich kenne das auch aus Ungarn, Budapest auch, als ich als Kind mit meinen Eltern dort im Urlaub war. Plattenladen oder auch Tapes, so Lizenztapes zu kaufen. Und das war Ungarn und Polen war da meiner Meinung nach so die erste Adresse im Ostblock, um an solche fast Originalsachen zu kommen. Ja.
Manchmal hat man auch ein Original bekommen.
Ja,
also das ist nicht so, dass man dann nur, also Jugoton muss man mal sagen, ist so ähnlich wie, was in der DDR Amiga war. Also einfach, die haben unter Lizenz quasi dann Platten
veröffentlicht. Die staatliche Schallplatte.
Genau. Und das gab es auch in Polen. Die haben dann, ich weiß gar nicht mal, wie die da hießen. Aber das
gab es verschiedene.
Peter. Ja, genau. Sowas. Also es waren alles so staatliche Firmen, die unter Lizenz dann quasi solche Platten veröffentlicht haben.
Vielleicht habe ich die Frage an Michael, weil du heute so ein bisschen sowas wie Ehrengäste auch bist, also die anderen beiden sind die Kollegen, die ich auch sehr schätze, um das jetzt zu sagen, aber du bist seltener hier, deswegen an dich die Frage zuerst gerichtet. Was würdest du sagen für jemanden, der Depeche Mode nicht kennt, was den Reiz von Depeche Mode ausmacht? Wir haben ja schon so ein bisschen ein paar Eindrücke mitbekommen, ne? Die Melancholie ist es, ne? Das Melodische, ich weiß es nicht, weil es gibt ja auch gleichzeitig sehr experimentelle Depeche Mode Songs. Also was macht es denn aus? Oder ist es einfach das Image? Waren die einfach damals die coolen Jungs, die man gut gefunden hat?
Das mit Sicherheit auch. Also das war natürlich wie so eine coole Gang zu der Zeit. Und das war so in den 80ern, fand ich so ziemlich so das Coolste, was man sich so hier als Jugendlicher oder ich mir als Jugendlicher vorstellen konnte. Aber das war nicht nur das Image. Es war schon also die Musik einfach, die mich einfach mitgenommen hat. Also mich hat einfach schon immer elektronische Musik begeistert, einfach auch eine Band. Das war ja alles damals auch noch ungewöhnlich. Ohne Gitarrist, ohne Schlagzeug. Das gab's ja einfach nicht viel. Das muss man immer auch in diesen zeitlichen Kontext stellen, dass das total ungewöhnlich war. Drei Typen nur mit Synthesizern auf der Bühne. Was wurde da immer gemeckert? Maschinenmusik und alles, dass das keine Seele hätte. Und ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Diese Melancholie, die da drin steckt, so auch diese Düsternis, aber ich glaube, die Band würde sagen, there's always hope. Ja, also es ist trotzdem auch, wenn man die Leute erlebt hat, so die Band, die haben auch alle Humor, ja, die können auch über sich selber lachen. Das ist eben nicht nur Image, ja.
Das ist wahrscheinlich auch ganz, ganz wichtig, dass man eine gewisse Selbstironie sich vielleicht auch beibehalten hat. Ich ahne bei Anthony, was dir vielleicht gefällt an den frühen Depeche Mode, aber du hast einen Schatz in Neubauten schon genannt. Da denke ich, ist es viel mit dieser, man könnte jetzt auch Klangforschung sagen, um mal den Namen einer Sendung hier
zu gebrauchen. Ich mag die experimentelleren Sachen mehr als die tanzbaren, aber das ist irgendwie, wenn ich dann irgendwie auflege irgendwo, da spiele ich auch mal einen Hit von Depeche Mode. gut so. Aber generell zu Hause höre ich mir lieber die experimentellen Sachen an und nicht jetzt zum Auflegen mal was Tanzbares. So.
Wie bei dir wahrscheinlich auch so ein Album wie Construction Time Again. Das dritte Album müsste ja so fast so deins mit sein. Ne? Da wurde ja ganz viel mit Klängen und Geräuschen gearbeitet.
Also nach Broken Frame war das natürlich nochmal ein Riesenschritt, muss man sagen. Wir haben dann so die Sampling-Technik für sich entdeckt und haben dann eben auch alles ausprobiert mit Mikrofonen und Sampler und was da so ging, ne? Haben alles Mögliche aufgenommen, haben sich da riesen Soundbänke angelegt und haben dann versucht, daraus irgendwie Musik zu machen. Und bei Construction Time Again hört man das ja auch ganz gut. Dieses Metallische, dieses gerade so ein Track wie Pipeline zum Beispiel. Da wird ja immer so genannt. Und mit diesem Tischtennisball, der da immer fällt. Und ist ganz viel Stereo passiert. Und ja klar, also ich mochte dieses Experimentelle sehr und ich glaube auch. Wenn ich heutzutage die Beschmut höre, höre ich auch lieber diese experimentellen Sachen.
Ich mag ja noch die Solo-Sachen.
Von Martin Moore, die
Konterfei. Das ist absolut Tuxedo Moon. Bin ein großer Tuxedo Moon-Fan. Absolutes Album.
Muss man sagen, dass er da eben Coverversionen draufgepackt hat. Mhm. Und,
Sparks.
Und ich weiß auch noch, das kann ich noch so erzählen, dieses Album habe ich zum ersten Mal gehört in einem Jugendkeller hier in Erfurt in den 80ern.
In
der Märchendorfer Straße, genau. Und alle saßen irgendwie drumherum und haben irgendwie so gesagt, also so richtig klingt das nicht noch, die Verschmut, und meins ist irgendwie nicht. Und ich saß irgendwie da, das ist total cool. Also mir hat das richtig, und ich war so wirklich ein bisschen neidisch auf den, der diese Kassette da hatte und abgespielt hatte, dem es eigentlich gar nicht gefallen hat, aber der auch die nicht rausrücken wollte. Und ich war der Einzige in dieser Runde, dem dieses Album gefallen
hat. Also Counterfeit und sowas.
Dieses Counterfeit-Album
von Martin Gore.
Und dann halt alles Coverversionen. Wussten wir damals auch noch nicht, dass das Coverversionen sind. Also ich wusste es nicht. Das habe ich dann auch später festgestellt. Aber für mich hat das damals richtig gut funktioniert.
Wie weit? Also das ist ja auch so eine Besonderheit bei Depeche Mode, weil ich glaube, die haben sowieso hier in Deutschland nicht nur die meisten Fans, mehr als in ihrem Heimatland vermutlich, da haben sie auch viele, aber diese besondere Fanbeziehung, es gibt ja bis heute immer noch Depeche Mode Partys, also Stichwort Fanbeziehung wollte ich mit euch mal reden, also A, wie weit geht bei euch die Fanbeziehung, also so weit, dass ihr in euren besten Zeiten auch eine weiße Jeans getragen habt und euch so gestylt habt, oder habt ihr gesagt, nee, das ist nicht meins, diese Aneignung, das ist ja auch was Jugendliches, wenn man sowas macht, ne? Ich will das jetzt gar nicht verurteilen, aber ja, wie war das bei dir?
Also weiße Jeans, das habe ich mir nicht angetan. Da gibt es den guten alten Spruch, weiße Jeans, wenn du nicht Freddie Mercury bist, keine weiße Jeans. natürlich trug Dave Gane auch die weiße Jeans. Nein, also zu der Zeit, also ich habe mir auch die Haare so gestylt. Rivi kennt mich auch aus der Zeit. Wir sind immer nur in Schwarz rumgelaufen und waren sehr cool.
also man wollte auch optisch die Band kopieren. Ja, also ihr seid auch, so ähnlich rumgelaufen, cool rumgelaufen. Aber ihr habt ja nicht 1:1 jetzt euch so gestylt.
Nein, das war ja auch alleine klamottentechnisch nicht möglich, weil man ja selber alles irgendwie sich besorgen musste oder Sachen schwarz färben musste. Und das war ja alles mit Aufwand verbunden, bis hin zur Haarpflege, die ja eine Wissenschaft für sich war. Ja. Ja.
Also, ich hätte es mir bei dir auch nicht wirklich vorstellen, dass du wie
meine Haarpflege war Textilmalfarbe. Was soll ich hier reinschmieren? Aber ich war ich hatte nie irgendwie was an, was die anderen angezogen haben. Jedenfalls so in den 80er Jahren, da war ich immer auf mein Outfit irgendwie. Auf Arbeit hatte ich ganz normale Klamotten an, aber dann in der Freizeit war ich dann anders, sagen wir mal so.
Wie betrachtet ihr das denn? Ich versuche das jetzt mal möglichst neutral zu formulieren, weil ich war vor ein, zwei Jahren, als das Zentral damals aufgemacht hatte hier in Erfurt, gab es dann gleich eine Depeche Mode Party und bin ich mal hin, weil ich so ein paar, ist immer gut, weil man weiß, da bekommt man viele Depeche Mode Fans und übrigens auch da der Jüngste war, glaube 17 oder 18 und fand Black Celebration gut, also das ist auch interessant, dass sie wirklich sehr viele junge Fans haben, sympathische Fans auch, aber es war gleichzeitig so ein bisschen befremdlich, dass da so ganz viele Lookalikes rumgelaufen sind, ne? Und ich habe doch keine abschließende Meinung dazu, ob ich das jetzt nun gut finden soll, dass man so
das war im Zentralpark draußen, gell?
Ja, genau. Ist auch was. Oder ob man so ein bisschen kritisch sehen soll, weil es hat immer so ein bisschen was so von Klassentreffen, ich ziehe noch mal die Jeans von früher an, obwohl sie mir nicht mehr passt. Also das ist jetzt so die wie seht ihr das?
Also heutzutage finde ich das mit den Lookalikes auch eher befremdlich. Ja, also man kann auch so die Musik, glaube ich, lieben, ohne so eine Kopie sein zu müssen. Aber ich will das auch nicht werten. Das muss jeder selber für sich entscheiden. Also für mich ist es keine Option. Ich muss auch sagen, ich war auch noch nie auf so einer Depeche Mode Party seit den 80er Jahren. Meine letzte war, glaube ich, Anfang der 90er Jahre. Und danach, also ich mag nicht nur so zurückschauen. Ja, also das ist mir manchmal zu sehr retro. Obwohl die Musik immer noch gut ist natürlich. Aber so eine, ja, das ist mir manchmal zu sehr retro als Party. Ja,
also auf diese Depeche Mode Partys heutzutage passt der neue Albumtitel von Depeche Mode ganz gut, finde ich. Memento Mori. Also es ist
der Sterblichkeit bewusst.
Ja, also ich fühle mich da nicht wohl einfach, weil da ist ganz viel. Ich glaube, da sind auch viele Leute, die gerne noch mal ein bisschen was von dem zurückhaben wollen, was in den 80ern so passiert ist oder Anfang der 90er. Aber das funktioniert für mich nicht. Also da bleibt immer so ein schales Déjà-vu. Und deswegen gehe ich nicht hin. Ich meine, wenn man mich so sieht, könnte man auch denken, ja, der ist irgendwie in den 80ern noch hängen geblieben. Aber das bin eben ich. Also ich habe auch in den 80ern, weil du vorhin gefragt hast, wegen Styling und keine Ahnung, bei mir war es immer so, ich habe mich nie eins zu eins an irgendeine Poster gehalten. Es gab ja wirklich auch in Erfurt so Leute, die wirklich eins zu eins so aussehen wollten wie Dave oder Martin. Und wenn du dann Depeche Mode-Fan warst und du sahst nicht so aus, dann konntest du dir teilweise auch irgendwie was anhören. Wieso hast du blaue Haare? Hat doch gar keiner von Depeche Mode. Also fand ich immer sehr schräg. Deswegen habe ich mich in so einem Pulk von Depeche Mode-Fans nie wirklich richtig wohl gefühlt. Hatte ich auch erzählt, dass ich immer lieber mit diesen Gruftis rumhing oder mit den Punks. Das ging zu der Zeit auch noch. Da war ja auch alles irgendwie vermischt. Also man war ja irgendwie, wir wurden ja eigentlich so in diese Rolle gedrängt, gegen diesen Staat sein zu müssen oder zu wollen, weil wir vom Aussehen halt so in diese Richtung geschoben wurden vom Staat. Und deswegen hat man sich dann eben so mit den Punks und mit den Gruftis, ich zumindest, solidarisiert und ich hing dann eben in diesem Pulk rum. Und es war für mich auch, glaube ich, besser, weil ich dadurch auch musikalisch viel breiter aufgestellt war, auch zur Wendezeit schon. Also mir hat das viel gebracht. Aber ich war nie eins zu eins, wir haben ja unsere Klamotten in der evangelischen Stadtmission oder Kleiderspende haben mir quasi gebildet, ja, weil dort irgendwelche Operhosen in Schwarz oder irgendwelche, keine Ahnung, Mäntel und Taschen und irgendwie stand da alles rum. Und
man
da
ist halt ein bisschen aufgefallen in der Glashalle, wenn man da reingegangen ist.
Und Glashalle war auf der Iga oder
das so. War auf der Iga, ja. Angezogen war, ja. Weil das war so ein, in Anführungszeichen, Popperladen, sage ich dazu. Aber die hatten eine gute Diskothek, so, wo schöne Musik gespielt wurde. Und da wurdste eben, dann waren die eben alle schick und alle frisiert und hatten alles gestylt. Kennst du ja noch, Glas?
Ja, so, ja, genau. So war, ja, ja.
Ja. Also ein bisschen so Brian Ferry-Look, ne? So ein bisschen dandyhafter
Popper.
Ja, so Erfurt Süd. So.
Hey, ich bin auch aus.
Nein, damals. Ich meine damals Erfurt Süd, ja. Nicht jetzt. Also,
Der muss aber, wir müssen, wie gesagt, hier oft sterblich machen, ne? Es war immer so Popper versus Punks, ne? Hieß es immer so. Also Popper waren, im Grunde, ich habe es selber nicht mitgemacht, die immer so, schmalen Schlips getragen haben, weißes Hemd, immer schön durchgestylt.
Wir sind in die Disco gegangen, haben Bier mitgenommen, haben das dann so ausgekippt und haben dann Rutschbahn gemacht und dann, die haben alle schön getanzt und wir haben dann einfach dann so provokativ Rutschbahn irgendwo, ja, in so einem Jugendclub in Erfurt gemacht, so hier. Solche Sachen, also ein bisschen provozieren war immer dabei.
So ein bisschen, aber das gehört auch dazu, bei dem Gespräch vom Thema abgekommen, weil echt war die Frage sozusagen, wie man das so betrachtet, die Fangemeinde heute, aber im Grunde habt ihr es ganz gut beantwortet, dass damals es mitunter auch mit Haltungen zu tun haben könnte, man hat da schon ein bisschen was riskiert. Und ich finde es auch trotzdem immer faszinierend, wenn Leute damals teilweise entweder die Cover nachgestellt haben oder Fotos aus der Bravo. So als gibt es so ein typisches Mode-Foto irgendwie an so einer Treppe, an so einem Treppengelände. Es wurde, glaube ich, hier sogar in Erfurt nachgestellt. Ja, also wie die Leute versucht haben, das zu kopieren. Und heute ist es eben, hat es mitunter vielleicht eher Klassentreffen-Charakter, wobei ich das auch nicht zu despektierlich sagen will. Wir machen nochmal eine ganz kurze Pause, bevor wir in die Schlussrunde einbiegen. Anthony, du bist zum Schluss dazugekommen. Du kannst, weil du auch Speak and Spell-Einsteiger bist, auch dir was von der Speak and Spell wünschen, auch von der Broken Frame. Was du möchtest.
Photographic Picture. So hier.
Also Photographic. Dann machen wir das mal. Von der Speak and Spell. Ihr habt euch schon mal für den richtigen Sender entschieden, Radio Frei, und möglicherweise auch für die richtige Sendung. Und es geht viel um Musik, konkret um Depeche Mode. Das zweite Album von Depeche Mode, 1982 erschienen, Broken Frame, hat vor kurzem seinen 40. Jahrestag gefeiert. Das war für mich Grund genug, einfach mal ein paar Menschen einzuladen, die ein unterschiedliches Verhältnis zu Depeche Mode haben. Also alle mögen sie in einer bestimmten Zeit, manchmal bis heute, manchmal gab es intensivere Phasen. Fans ist vielleicht manchmal zu viel gesagt, aber ich freue mich, dass Sie nach wie vor hier sind. Einmal zwei geschätzte Kollegen, Anthony, der hier Zeitsprung moderiert, Kollege Riebi, der hier Klangforschung und Seekrank moderiert und Michael moderiert noch nichts hier, ist aber auch zu Gast und wir biegen jetzt sozusagen in die finale Runde ein, haben eben gerade Photographic von Depeche Mode gehört, 1981 rausgekommen, zur Erinnerung, da war Dave Gahan etwa genauso alt wie Anthony, also beide waren so 19 Jahre alt, als er das so eingesungen hat. Also noch sehr, sehr jung. Und ich wollte von euch mal wissen, weil lange Zeit konnte man Depeche Mode nur in der DDR sozusagen aus der Ferne verfolgen. Es sei denn, man war am 7. März 1988 in Ost-Berlin bei ihrem einzigen Konzert in der DDR. Ich glaube, Riebi, du warst da am dichtesten dran. Du standst nämlich vor der Werner-Seelen-Halle.
Genau. Ich habe gedacht, ich feiere meinen Geburtstag irgendwie rein. Ich habe am 9. März Geburtstag und das hat halt ganz gut gepasst. Und wir sind halt nach Berlin gefahren, weil wir Wind davon bekommen haben, dass sie dort spielen sollen. Und hatten auch gedacht, dass wir vielleicht vor dieser Halle noch ein Ticket bekommen. Aber wenn du da nicht gerade dein Moped verschabelt hast oder halt irgendwie eine richtig große Summe dabei hast, war da kein Reinkommen. Also wir haben das quasi von draußen erlebt und war irgendwie auch aber schön.
Auch ein Erlebnis,
ja, war auch ein Erlebnis, aber es war jetzt nicht wirklich ein richtiges Depeche Mode Konzert. Also mein erstes richtiges Depeche Mode Konzert war gleich nach der Wende 1990 in Hannover in der Messehalle und da gab's hier von
waren
Erfurt.
Wir zusammen.
Da waren wir zusammen, waren genau. Wir zusammen. Da waren wir sogar zusammen. Da gab's nämlich hier in Erfurt ein Reisebüro, die haben irgendwie drei Busse gechartert und da sind alle Depeche Mode Fans aus dem Umfeld sind mit diesen und meine Mutter, muss ich auch dazu sagen, ist mitgefahren. Sind quasi alle Depeche Mode Fans hier aus dem Umland und aus Erfurt sind mit diesen drei Bussen nach Hannover gefahren. Die Eintrittskarte war in der Fahrt halt mit drin und man hat sich dann dieses Konzert angetan. Und ich muss auch sagen, von den Konzerten, die ich gesehen habe, ist das immer noch das Stärkste, so in der Nachbetrachtung.
Michael, du warst ja Stadtdirektor, den würdest du auch so sagen, so eines der intensivsten Konzerte?
Absolut. Ich hatte, ich glaube, ein oder zwei Tage vorher noch ein intensiveres, das war mein erstes Depeche Mode Konzert. Wir sind noch mit dem Zug nach Frankfurt am Main gefahren, in der Festhalle. Das war mein erstes Konzert. Danach waren wir, glaube ich, auch eine Woche krank, weil wir keine Stimme mehr hatten. Wie gesagt, mit Riebi dann, ich glaube, zwei Tage später mit dem Bus nach Hannover mit allen anderen Fans. Und das unvergessen natürlich. Ja.
Ich war 88 bei der Armee. Da konnte ich nicht zu Depeche Mode. Aber ich war 1987 in der Werner-Seelen-Halle bei Wedding Present. Das war auch sehr, sehr, sehr cool.
Also knapp verpasst, kann man sagen.
Ich habe aber trotzdem 87 Wedding Present gesehen dafür in Ost-Berlin.
So. Also du warst am richtigen Ort, aber zur falschen Zeit. Du warst ein Jahr zu früh da.
Ja, genau.
Aber ich muss sagen, ich beneide euch ein bisschen, also jetzt Michael und Riebi, weil ich muss sagen, wenn ich mir eine Tour aussuchen könnte, wo ich Depeche Mode wirklich gern live gesehen habe, ich war noch zu jung, ich war 14 Jahre alt, beziehungsweise 13 Jahre alt, dann wäre es die World Violation Tour gewesen, weil ihr habt ja quasi die Violator Tour verfolgt. Kann man sie jetzt überstreiten, es gab ja dann auch die Devotional Tour danach. Aber ich glaube, bei der Tour, das war das erste Mal, heute ist das selbstverständlich, dass man mit Bildschirm gearbeitet hat, also dass man so Visuals hatte, also dass man extra Videos gedreht hatte, in meiner Erinnerung. Ja. Ich weiß nicht, ob es stimmt, vielleicht erzähle ich auch. Ich hörte davon, dass man, aber Riebi, du schüttelst du den Kopf, als wenn ich hier den also absolut
misinformiert bin. Erzähl
oder eigentlich war es ein Unplugged-Konzert in einem kleinen Club.
Nein, erzähl nur. Also mein, ich hätte gerne auch noch eine andere Tour gesehen. Also ich wäre auch gerne bei allen Touren davor gern dabei gewesen.
Ich auch, ja.
Also wirklich bei jeder, also auch gerade es gibt ja dieses Video, The World We Live In und Live in Hamburg. Also das ist so ein Kultvideo und bei der Tour wäre ich auf alle Fälle gern dabei gewesen. Ich hätte auch gern Black Celebration, das Album live gesehen und auf alle Fälle auch Music for the Masses und die 101. Das wäre so ein Traum. Also der sich natürlich nicht mehr erfüllt. Aber Violator war so die einzige Möglichkeit und im Nachgang auch nochmal vielleicht so Depeche Mode in ihrer wirklichen Hochphase zu sehen, weil ich finde auch Songs of Faded Devotion ist ein gutes Album, aber man hat schon gemerkt, ja, jetzt muss man sich anstrengen, wenn man Depeche Mode Fan ist, um das irgendwie noch, um das gut zu finden. So habe ich bei mir schon gemerkt, dass ich bei vielen Songs schon so überlegt habe. Finde ich das noch gut oder ist das jetzt nur, weil ich Depeche Mode Fan bin? So.
Stichwort Condemnation.
Condemnation.
Absolut.
Ja, das stimmt. Wobei natürlich Songs of Faith and Devotion, gut, ist jetzt alles ein bisschen Insider, aber ist schon noch so, wie es ja auch gesagt hast, wahrscheinlich das letzte Album, bei dem selbst eingefleischte Depeche Mode Fans sagen würden, das lassen wir noch gelten. Ich weiß nicht, Anthony, wie lange du die Beschmutz so weiterverfolgt hast, ob es bis zu heutigen Tag geht oder ob du irgendwann auch
nicht so richtig, immer so Ich fand dann noch die Kruter- und Dorfmeister-Mixe ganz gut.
Ja, das also stimmt. Hier, gell?
Useless. Ja, useless, ja. Einfach so. Das war noch, dann wird da was, was mich dann wirklich dann noch, ich habe schon mal gekauft dann nochmal so, die Kruter- und Dorfmeister. Und da spiele ich auch meistens, fange ich da an, wenn ich auflege mit Useless. Mhm. Also von den KD-Sessions. So.
Das ist ja immer ganz interessant, weil ich mich immer frage, bevor wir da noch weiterreden, weil du DJ auch mit bist, mit welchen Songs man heute überhaupt noch, also die Beschmutter haben viele großartige Songs gemacht, aber ich habe das Gefühl, weil ich kürzlich selber mal auf der Hochzeit aufgelegt habe, das machst du jetzt nicht.
Aber ab und zu machst du es auch.
Also. aber weil ich mich da gefragt habe, es wurde alles Mögliche sich gewünscht, aber nicht die Beschmutter, aber ich finde es ja schön von dir zu hören, dass wenn du auflegst, also in Clubs und dass du die Beschmutter auch bringst, auch in Form des Useless Remixes. Ja. Also gibt es schon noch ein paar Songs, die noch funktionieren.
Und Mashups natürlich, aber das ist, hab ich dann manchmal zu Hause irgendwelche Minidiscs, wo ich dann eben Mashups spiele. Die sind
was
einfach,
sind Mashups? Also um das mal zu erklären.
Na, das sind eben, wo die Beschmutt ein Soundtrack drauf ist und dann andere Gesänge und irgendwelche gebastelten Bastard-Pop und so.
Also
so.
Eigentlich ist so der Gedanke dahinter, dass man so Sachen zusammenmixt, die eigentlich fast gar nicht zusammenpassen.
Die also eine Punk-Gitarre mit einer Diebeschmutt-Line und mit einem Gesang aus dem Hip-Hop oder genau, irgend sowas. Also so sind Mashups so. Da geht die Beschmut auch gut,
glaube ich mal. Also als professioneller Hochzeits-DJ kann ich nur sagen, also
ja, mit Mashups habe ich das nicht tut. Dann so auf der Hochzeit, glaube ich. Also, da wollen also, sie lieber das Original.
Das Original, beziehungsweise gibt es immer so einen Song, der wird sich immer gewünscht, das ist Enjoy the Silence. Aber wir wissen ja, dass es auch andere Songs gibt, die geblieben sind. Das würde ich auch von euch gerne mal wissen. Ne? Also ist wahrscheinlich auch schwierig. Ne? Gibt's so Songs, wo er sagt, Mensch, also neben Enjoy the Silence.
Götz Alsmann, People are People.
Stimmt.
Die Version, also hier sage ich immer so, ich bin so oder Cover-Version-Fan,
ja. Ja, also ja, aber es ist werden wir gleich, werden wir dann im Laufe der Sendung auch nochmal hören.
Wir werden es nochmal hören.
Aber die ist wirklich gut. Nee, aber gibt's so Songs, also wir haben ja einige schon gehört, über Sun and Rainfall, aber er sagt, Mensch, wenn ich den Song höre, der bedeutet mir richtig viel.
Ja, also bei mir ist es auch eine Single, die auf keinem Album ist, nämlich Get the Balance Right.
Das Mist, das wollte ich sagen.
Das ist für mich einer der stärksten Songs immer noch, vor allen Dingen die Maxi-Version, die ja ohne dass es Depeche Mode wusste, nimmt auch die Musik in den USA beeinflusst hat. Den Detroit Techno zum Beispiel, die Maxi-Version. Genau. Die wussten nämlich damals gar nicht, die haben immer so Pressings bekommen, wo nichts drauf stand. Und dann haben sie einfach Depeche Mode gespielt, den Mix von Get the Balance Right und haben immer gefragt, wer ist diese Band eigentlich? Und Depeche Mode wussten das lange Zeit nicht, dass sie quasi mit der Platte auch irgendwie den Detroit-Techno beeinflusst haben. Was mir auch gefällt, was leider auch keine Single wirklich geworden ist, ist Fly on the Windscreen. Ist für mich ein großartiger Song immer noch. Dann, ja, müsste ich aber, viele sagen immer, But Not Tonight, die B-Seite, ist ein cheesy Pop-Song. Ja, damals fand ich ihn auch gut, jetzt so in der Nachbetrachtung, ja. Dann sowas wie Sacred finde ich cool und ja, halt so diese, eher so die düsteren Sachen, eigentlich nie so die großen Singles, bis auf Get the Balance Right, aber das war ja auch nicht so ein Riesenerfolg.
Das stimmt, ja, aber die hast recht, die Maxi, die hast du mir auch mal geschenkt, ja. Ist wirklich sehr gut, du hast das bestätigt mit Get the Balance Right.
Ja, Ribi hat mir das wieder vorweggenommen, weil ich das ganz genauso gesehen hätte und dieses Bonbon hier hätte ich auch angebracht, diese Detroit-Techno-Geschichten, das fand ich auch eine spannende Story, dass da so rübergekommen ist und die Band das auch überhaupt nicht wusste, dass die da so einen Stellenwert haben. Aber Get the Balance Right, das ist auch einer meiner All-Time-Favorites auf jeden Fall. Und genau die Maxi-Version auch. Ja, immer wieder.
Vielen Dank, Anthony, auch für den Hinweis, wir wollen das doch mal heimlich unterbringen, People are People. Als Mann. Aber ich frage euch drei noch mal, je nachdem, weil wir Broken Frame ein bisschen feiern wollten jetzt am Ende des Gesprächs. Wir haben jetzt zwei Songs schon gehört, den Opener, Leaf in Silence und den Schlusstitel, The Sun and the Rainfall. Könnt ihr euch noch auf einen Titel einigen, wo ihr sagt, würde ich gerne noch hören?
Ich würde sagen Monument, der ist so sperrig, ja, der, ja.
Punkt. Dann ja. Hören wir sehr gern Monuments.
Bin ich dafür.
Ja? Ja. Und ich bedanke mich, dass ihr hier gewesen seid.
Sehr gern.
Danke.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.